Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Tofu im Speckmantel. Es freut mich sehr, dass du zuhörst. Ich freue mich außerordentlich, heute Dominik Eulberg begrüßen zu dürfen. Dominik ist international gebuchter Techno-DJ, außerdem studierter Biologe und Gastdozent am Museum für Naturkunde in Berlin. Er schmuggelt Botschaften und er schmuggelt diese Botschaften über Beats. Bei ihm sind die Beats das, was bei mir der Speck ist, und das hat mich gleich zur Eingangsfrage geführt, wie auf ihn der Titel des Podcasts Der Tofu im Speckmantel wirkt.
Erstmal ambivalent, natürlich, aber das soll er bestimmt auch, dass man drüber stolpert und denkt sich, was soll das denn sein? Das erzeugt Bilder im Kopf. Ich persönlich, ich mag Tofu einfach nicht so gerne. Ich mag den Geschmack nicht so. Aber Speck mag ich auch nicht. Mag beides nicht.
Super. Da freut mich doppelt, dass du trotzdem Gast sein willst.
Ja, ich komme ja nicht wegen dem Titel hier hin, sondern wegen dem Gespräch. Ne?
Sehr gut. Also du schaffst ja den Spagat zwischen ansprechender Unterhaltung und Umweltsensibilisierung, was mich ziemlich beeindruckt, und der Begriff Umwelt taugt aber dir gar nicht so gut, wie ich mal rausgehört habe. Warum taugen dir denn nicht?
Naja, weil wir ja mittendrin statt nur dabei sind. Wir sind ja Teil dieses hochelaborierten Netzwerks der Biosphäre. Wir sind genetisch gesehen enger mit dem Schimpansen verwandt als der Schimpansen mit dem Gorilla. Und wir sollten eher Mitwelt werden, weil wir sind auf die Ökosystemdienstleistungen der uns umgebenden Lebewesen angewiesen. Mhm. Wir sind ein Wesen, das leben will, umgeben mit anderen Wesen, die leben wollen. Und wenn man sich vorstellt, wir Menschen, wir ernähren uns zu 60%, also der Kalorienbedarf wird zu 60% von gerade mal 3 Pflanzenarten gedeckt, von Reis, Mais und Weizen. Das heißt, das sind sehr tönernde Füße, auf denen das Ganze steht.
Ich habe heute mal den Begriff gehört, die durch uns durchwelt. Finde ich auch ganz interessant.
Durch uns durchwelt, ja.
Weil, wenn man das Thema Mikrobiom ein bisschen hineinnimmt. Genau, und bei mir im Podcast geht es ja auch viel um die Landwirtschaft und ums Gärtnern. Und dann habe ich mir gedacht, warum komme ich denn ausgerechnet auf dich? Und dann habe ich mir gedacht, weil du eigentlich auch ein Gärtner bist. Und zwar ein Sensibilisierungs- und Wissensgärtner. Und ich hätte gesagt, dein Saatbett, was ist dein Saatbett, da habe ich mich gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht das Feld des Staunens. Jetzt würde ich dich mal fragen, was gefällt dir denn so gut am Staunen?
Also Staunen ist eine menschliche Superkraft, die ganz toll ist. Sie macht uns nicht nur nachweislich glücklich und gesünder und tut unsere Stresshormone reduzieren. Sie hat noch ganz andere wunderbare Eigenschaften, die sonst keine Kraft hat. Und die sind gerade jetzt in der heutigen Zeit wichtiger und wertvoller denn je. Staunen ist der Schlüssel zum Lösung vieler Krisen, die wir gerade haben. Zum einen ist das Staunen ja immer der emotionale Beginn einer jeglichen Erkenntnis. Sobald ich staune, fange ich an, etwas zu verstehen und etwas zu begreifen. Und die Forschung zum Thema Staunen, das gibt's noch gar nicht lange. Erst so seit 20 Jahren. Man hatte erst die ganzen negativen Sachen untersucht, wie Ängste und so weiter. Und da hat man festgestellt, dass wenn wir staunen, dass das wirklich das Ego dämpft und uns empathischer werden lässt, dass wir mehr das große Ganze erahnen können und kooperativer werden und konzilianter werden unseren Mitmenschen gegenüber. Und das ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je, weil alle großen Krisen, die wir haben, die uns bedrohen, wie die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, das werden wir nur im Kollektiv lösen können. Und das ist gerade so das Problem, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet.
Mhm. Was heißt ein Konziliant?
Konziliant heißt versöhnlich.
Ah, schön. Schönes Wort. Mhm. Ich habe mal eine Abhandlung gelesen von der Marlene Schönert, und die schreibt über Mündigkeit. Und da schreibt sie übers Wundern. Und das Wundern ist ja ein bisschen, kann man sagen, vielleicht so die Cousine vom Staunen. Sie sagt, Wundern ist ein Motor für Bildung, weil es Menschen dazu bringt, Fragen zu stellen, kritisch zu denken und sich persönlich weiterzuentwickeln. Das gefällt mir auch ganz gut.
Absolut, ja. Mhm. Ja, also ich arbeite ja auch viel mit Wundern. Ich nenne das ja immer Wunderfakten, weil ein Wunder ist ja auch schnell ein so ein religiös konnotierter oder esoterisch vergewaltigter Begriff, würde ich mal fast sagen. Und das brauchen wir ja gar nicht mehr. Auch mit wissenschaftlicher Evidenz ist die Welt ja verrückt genug. Das ist ja wirklich alles ein Wunder. Eine Geburt ist ein Wunder, eine Metamorphose ist ein Wunder. Das ist ja völlig verrückt. Das spätestens, wenn wir auf quantenphysikalische Ebene wechseln, ist das ja verrückt. Also, ja, und deswegen, ja, habe ich den Begriff Wunderfakten gemacht, weil ein Fakt ist ja genau das Gegenteil. Es ist nüchtern und wissenschaftlich evident. Und zusammen finde ich das aber eine sehr gute Mischung.
Ich habe diese Biodiversitätsshow sehen dürfen in Berlin mit dem Titel Pracht, Liebe und Wunderfakten. Jetzt hast du den Begriff Wunderfakten schon erläutert. Möchtest du vielleicht auf die Prachtliebe noch eingehen?
Ja, die Prachtliebe, das ist ein Begriff, da bin ich bei einer Recherche drüber gestolpert, es gab ja am Ende der Renaissance, am Anfang des Barocks, gab es sogenannte Wunderkammern, das sind Naturalienkabinette, Naturdiffusionalienkabinette, wo man Fundstücke in der Natur gesammelt hat. Damals hat man noch keine Ahnung von Evolution gehabt, da dachte man, das wären Launen der Natur, Launen Gottes. Irgendwelche Fossilien und so weiter. Und da stand eine Definition drinnen, dass diese Wunderkammer, welche Funktion sollten die haben? Und da stand drinnen, sie sollten der reinen Prachtliebe dienen. Also sie sollten gar nicht da sein, um zu interpretieren, was ist das und wie ist das entstanden, sondern man sollte einfach diese reine Pracht sich daran erfreuen, die eine Liebe in einem erzeugt. Und da dachte ich mir, genau das ist es, weil viele Dinge können wir einfach nicht begreifen, und die Natur muss gefühlt werden, wie Humboldt das schon so schön sagte. Deswegen finde ich das einen ganz wunderbaren Begriff, der auch direkt was zum Schwingen bringt.
Ich habe auch das Buch jetzt zu Hause und freue mich schon drauf. Das ist ja ganz druckfrisch jetzt erschienen. Um was geht's dir, Dominik? Was willst du in den Menschen bewegen?
Also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich möchte die Blickweise wieder korrigieren. Viele Menschen ekeln sich zum Beispiel vor Insekten. Dabei, wenn wir diese Raffinesse und diese Schönheit von Insekten sehen, dann stellen wir fest, dass das nur Ausdruck einer im wahrsten Sinn des Wortes verrückten Blickweise ist. Ich möchte Leute wieder in Resonanz bringen, mit ihrer Umgebung, mit unserer Überlebensversicherung, mit Mutter Natur. Ich möchte den Leuten zeigen, dass Natur der einfachste, gesündeste und auch kostengünstigste Schlüssel zum Glück ist, weil viele Dinge. Ja, das kapitalistische System fußt ja auf einer perversen Nutzung der menschlichen intrinsischen Triebe. Der Mensch ist seit jeher ein Jäger und Sammler. Wir finden das ganz toll, Dinge draußen zu sammeln. Wenn wir shoppen gehen da, wenn wir nach Mailand fliegen, bei Louis Vuitton uns 6 Handtaschen kaufen, 5.000 €, dann das Problem ist, da müssen wir 30.000 € auf den Tisch legen. Und diese Kohle müssen wir erstmal kriegen. Und um diese Kohle zu kriegen, machen wir ziemlich viel Scheiß in unserem Leben. Ich möchte den Leuten sagen, das braucht ihr gar nicht. Geht raus, sammelt schöne Erinnerungen, sammelt Federn, sammelt Pflanzen, sammelt Blumen, sammelt Arten. Es gibt tolle Apps wie von Obsidian, Identify, diese Arten-Challenge. Und das macht genauso glücklich. Und das Tolle ist, man muss nicht irgendeinen Scheiß dafür machen. Unser Körper ist in Koevolution mit der Natur entstanden. Wenn wir 3 Stunden in der Waldluft sind, das tut unsere Stresshormone schon um bis zu 50% reduzieren. Das sind die Terpene, die Kohlenwasserstoffverbindungen. Wir tanken Vitamin D, es macht uns gesund. Der menschliche Körper ist dafür geschaffen, sich mindestens 10 Kilometer am Tag zu bewegen. Und das macht uns alles glücklich und gesund. Und Leute, die glücklich und gesund sind, die gehen anderen Leuten nicht auf den Sack. Die fangen keine Kriege an. Die machen keine dummen Sachen. Und das macht die Welt einfach zu einer besseren Welt, wenn wir das wieder mehr verstehen und wieder mehr im Einklang mit der Natur leben. Weil alles, was auch gegen die Natur geht, kostet uns im Endeffekt sehr viel Geld.
Ich habe heute auch was Schönes gehört, und zwar, dass der Umweltschutz uns, also bei vielen Leuten, triggert das so das Gefühl von, ich muss mich jetzt kleiner, so also verkleinern sozusagen, aber eigentlich macht er uns größer. Nur es braucht halt dafür ein bisschen nach vorne schauen. Und das, glaube ich, ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. dass man, wenn man das, wenn man sich jetzt in Anführungszeichen, also du beschreibst das ja eh so schön, eigentlich können wir uns im Jetzt vergrößern und es ist dann super, weil wir keine Ressourcen verbrauchen, wenn wir rausgehen und einfach nur die Sinne einschalten. Aber ja, wie du das beschrieben hast, der Konsumwahn ist halt einfach irgendwie in uns angelegt und wird halt einfach gut angezapft, sage ich mal.
Also das Problem ist halt eben der alteingesessene Lobbyismus, dass da Leute mit Geld verdienen und sagen, nee, du brauchst das, kauf dich glücklich und so weiter. Geiz ist geil und du brauchst das neue iPhone, du brauchst ja das neue Auto, du willst doch kein Loser sein und so. Das ist ja dieser alteingesessene Lobbyismus, der uns immer wieder dahin bringt. Ja, das ist so das Problem und mit der echten Natur verdient keiner Geld und deswegen sagt einem das auch keiner. Die Natur hat keinen echten Lobby. Und das, da versuche ich entgegenzuwirken, versuche da Lobbyarbeit zu machen. Und das ist ja natürlich, das ist, wenn wir umsteigen auf nachhaltige Ressourcen, das ist ein kurzzeitiger Verzicht, wenn ich mal eine Ölheizung habe. Natürlich muss ich sie rausreißen, muss Geld investieren und das ist einmal kurz kann ich nicht heizen, bis das umgebaut ist. Aber das ist ja nur temporär und nur so entsteht Wachstum. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und nehme die Handel hoch und sage, oh, das ist aber jetzt hier ein bisschen anstrengend, ein bisschen schwer, das Ding, da verzichte ich jetzt mal drauf, dann entsteht doch kein Muskelwachstum. Ne? Das ist genauso dumm. Also das, man muss das Bild immer im Ganzen sehen und Kausalketten zu Ende denken.
Ich habe über deine Bücher ein paar Menschen kennenlernen dürfen, die ich bisher nicht kannte. Und ein paar habe ich mir notiert und ich würde mir jetzt von dir wünschen, dass du dann eine Person rausgreifst, wo du das Gefühl hast, du magst gerne ein bisschen was erzählen über die. Los geht's. Karl Popper, Erich Fromm, Rachel Carson und Bernie Krause.
Ja, alles toll. Kannst du dir aussuchen.
Dann würde mich tatsächlich interessieren, was du zum Bernie Krause sagst.
Bernie Krause ist ein Pionier der Bioakustik, ich glaube, seit den 60er oder 70er Jahren immer wieder Field Recording hat, zehntausende Stunden aufgenommen hat. Und er hat eine Theorie aufgestellt, dass es auch akustisch, bioakustisch Nischen gibt. Das heißt, dass es ja ein gewisses Frequenzspektrum gibt vom Infraschall, also von wenigen Hertz bis hin zum Ultraschall und dass da jede Frequenz quasi besetzt ist in der Kommunikation. Zum Beispiel die Elefanten ganz unten oder die Wale, die großen Tiere, dann die Säugetiere, dann kommen die Vögel und je kleiner der Vogel ist, desto höher die Frequenz, kann man fast sagen. Sommergoldhähnchen ist ja bei uns so die höchste Frequenz. Dann kommen die Heuschrecken, dann kommen die Fledermäuse und so weiter. Und er sagt, auch da, das kann man aufnehmen. Und wenn man sich das Spektrogramm anschaut, also die Frequenzverteilung, und da gibt es Bänder, wo einfach nichts ist, wo keiner funkt, wo eine Stille ist, das zeigt, dass die Natur zerstört ist und dass man innerhalb weniger Minuten durch eine reine Tonaufnahme sagen kann, hier müsste eigentlich jemand sein, der da funkt, aber da ist niemand mehr, der funkt, weil er ausgestorben ist oder verdrängt wurde. Das heißt, dass was falsch ist. Und er hat wunderschön, dass diese drei Begrifflichkeiten genannt. Sobald ich etwas höre, kann das immer nur drei mögliche Schallquellen haben. Das ist zum einen die Biophonie, das heißt, das sind Stimmen, die von Tieren oder Lebewesen gemacht werden, Geräusche. Dann ist es die Geophonie, das ist von Erdkräften, von geologischen Kräften gemacht werden, zum Beispiel Regen, Vulkanausbruch, Fluss, Meteoriteneinschlag, whatsoever. Und die Anthropophonie, also Geräusche, die von Menschen gemacht werden oder von Menschen gemachten Maschinen erzeugt werden. Und das ist ganz, ganz spannend, weil das ist immer so ein überbordendes Chaos. Sobald man rausgeht und sagt, immer, es gibt nur drei Möglichkeiten, Biophonie, Anthropophonie oder Geophonie, wirft jedes Geräusch, was man hat, in diesen einen dieser drei Körben, dann entsteht so eine wunderbare Ordnung des Chaoses.
An dieser Stelle würde ich gern einen Werbeblock einbauen. Und zwar gibt es eine tolle Wanderausstellung im Moment hier bei uns in Bayern. Die nennt sich Landschaft Klang. Und da wird das Thema auch aufgegriffen. Also so ganz im Sinne von Bernie Krause, wie klingt eigentlich unsere Landschaft jetzt und wie hat sie früher geklungen? Und vor allem Streuobstwiesen werden da besucht mit feinen Mikrofonen und ist wirklich sehr hörens- und sehenswert. Also genau, bei dir, die, wo es jetzt im Moment ist, da hast du gar nicht so weit runter, wenn du im Moment gerade im Westerwald bist.
Ja, wo ist sie jetzt?
Maihingen, genau. Maihingen, wie der Mai im Schwabenländle. Genau, das gehen wir dann noch in die Shownotes hinein, für alle, die das auch interessiert. Landschaftklang. Dominik, mit deinen Shows erreichst du die Herzen vieler Menschen, die das Thema Nachfahrenschutz, sage ich jetzt mal statt Umweltschutz, bisher vielleicht gar nicht so auf den Schirm hatten. Das finde ich richtig gut. Und damit setzt du auch viele Hebel in Bewegung. Nur bei jenen Menschen, die es sich nicht leisten können, Bio einzukaufen, da knirscht es dann vielleicht ein bisschen im Getriebe. Bleibt der Hebel vielleicht auch stehen, den du bewegen hättest können? Und hast du eine Ahnung, eine Idee, wie man diesen Hebel dann trotzdem in Bewegung bekommen könnte?
Ja, also mir ist es immer wichtig, den Leuten erstmal aufzuzeigen, Biodiversität, was ist das überhaupt, was bedeutet das überhaupt? Das ist ja so ein sehr sperriger Begriff, den viele Leute nicht verstehen. Dann erkläre ich, warum ist das eine Überlebensversicherung für uns in kommende Generationen und was kann jeder und jeder tun? Und da gibt es oft falsche Vorstellungen, weil die Leute denken, man kann die Biodiversitätskrise im Garten lösen, aber das kann man genauso wenig wie die Klimakrise. Das ist ein systemisches Problem, kein Problem, was man auf den Schultern der kleinen Frau des kleinen Mannes aufobtruieren kann. Und ja, natürlich ist die Ernährung und das Konsumverhalten ein großes Problem. In Deutschland ist so weniger als 12% der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind ökologisch verträglich genutzt. Das können wir mit unserem Einkauf natürlich mitsteuern, weil jeder Einkauf ist ein Stimmzettel für oder gegen den Naturschutz. Aber es ist auch ein systemisches Problem, wie du richtig sagst. Es kann nicht sein, dass eine Familie sich mit drei Kindern, wo beide Elternteile im sozialen Beruf tätig sind, keine ökologisch verträglichen Lebensmittel kaufen können. Da muss man die Wahlprogramme studieren und dann muss man das Kreuz an der richtigen Stelle machen, welche Parteien sowas auch ermöglichen. Und wir müssen mit Petitionen Druck machen. Die Politiker sind Volksvertreter. Ich mache da viele Kampagnen. Ich mache zum Beispiel mit enkeltaugliche Landwirtschaft gerade eine große Kampagne gegen Pestizide, gegen Ackergifte, wo wir mit Unterschriftaktionen machen, aber auch mit Volksbegehren. Hier in Rheinland-Pfalz machen wir ein Volksbegehren gegen Ackergifte. Und man kann Politiker auch an. Das sind eure Vertreter, könnt ihr anrufen und sagen, ey, Alter, wieso kann ich mir Öko-Lebensmittel nicht leisten? Was soll die Scheiße? Und aber ja, es gibt natürlich auch andere Hebel, wie man etwas machen kann, sich formieren in Naturschutzorganisationen oder selber aktiv werden. Ich zum Beispiel mache im Westerwald, wir haben zwei Solavis, das sind solidarische Landwirtschaften. Wir haben uns zusammengetan mit verschiedenen Leuten. Wir werfen Geld gemeinsam in den Topf, kaufen damit Saatgut, pflanzen das aus. Es gibt einen Plan, wer sich wann drum kümmert, wer da gießt oder guckt, ob alles in Ordnung ist. Und dann erntet man gemeinsam und das ist der Ernteertrag, der gehört allen zusammen. Und dann kann ich mir zum Beispiel bei dem Bauernhof nebenan, da pflanzen wir Kartoffeln an und da ist der Keller voll mit Kartoffeln das ganze Jahr. Und da kann ich jederzeit, wenn ich Kartoffeln haben will, kann ich da hinfahren, kann mir einfach einen Sack rausholen, muss mich nicht anmelden, muss nichts. Wir haben so viel Kartoffeln, so viel kann man gar nicht essen. Und fertig. Das ist also, man kann das ja auf andere Weise auch machen, indem man da aktiv wird. Googelt mal Solavis, da gibt es bestimmt bei euch auch viele um die Ecke.
Ich arbeite selbst in einer als Gärtner und wenn du die Kartoffeln ansprichst, das ist tatsächlich jetzt ein gutes Stichwort, weil letztes Jahr die Kartoffelernte so gut war, dass du jetzt im Moment eigentlich 10 Kilo Bio-Kartoffeln für 10 Euro bekommst, wenn du die direkt bei den Biobauern einkaufst, weil die einfach die Keller voll haben.
Ja.
Und das ist so eine Geschichte, das kann ich vielleicht dazu beitragen. Also wenn man ein bisschen sich anschaut den Saisonkalender und weiß, was wann Saison hat, und dann vielleicht ein bisschen aufhört, Tomaten im Winter zu kaufen und sich ein bisschen freut auf den August, wo die dann frisch daherkommen, dann kann man eigentlich auch schon ganz schön viel Geld zahlen. Also ich denke, es beginnt wahrscheinlich auch bei der Bildung der Kinder und die dann wiederum stellenweise ihre Eltern dann wahrscheinlich schon wieder unterrichten dürfen. Also ich gebe auch Kochkurse an Schulen und bin dann immer ganz froh, wenn ich ja, von den Kindern das Kämpferische sehen in den Augen und mir dann vorstelle, die sagen, die hauen dann vielleicht ihren Eltern auf die Finger, wenn die zum Apfel aus Neuseeland greifen oder so. Weil der auch sicher nicht günstig ist. Also der ist ja teuer in allen möglichen Dimensionen, ja, ist dieser, ja, Apfel teuer.
Ja, ich finde das auch. Ich finde das auch mal ganz wichtig, weil es bei meiner Arbeit ist mir immer wichtig, Kinder damit einzubinden. So auf viele Biodiversitätsshows kommen auch viele Kinder immer, weil da ist genau andersrum. Kinder haften für ihre Eltern, was das Thema Biodiversität betrifft. Und Kinder haben noch einen ganz reinen Zugang dazu. Also die können da viel logischer denken noch. Wir Erwachsene sind oft schon so Sklave dieses kapitalistischen Systems, dass wir da den Überblick verloren haben, was überhaupt wichtig ist. Und die können eine sehr große Wahrheit und Reinheit aussprechen und sind wunderbare Korrektive für ihre Eltern sein. Das habe ich auch schon oft beobachtet, ja.
Du hast einmal gesagt, Biodiversität ist nicht Artenschutz, sondern es ist, neben dem Artenschutz gibt es noch zwei wichtige Aspekte. Magst du die uns auch verraten? Entschuldigung, nicht Artenschutz, sondern Artenvielfalt.
Ja, also das ist ja das, was ich vorhin sagte. Viele Leute verstehen diesen Begriff gar nicht. Biodiversität, was soll das sein? Ich habe keine verlässlichen Zahlen, aber immer wieder, wenn ich frage, und ich bin mir sicher, wenn man Leute fragen würde, was bedeutet Biodiversität, würden 98% der Leute sagen, es bedeutet Artenvielfalt, es bedeutet Artenschutz. Aber das ist so nicht richtig. Biodiversität bedeutet, es kommt von dem griechischen Wort Bios für das Leben, es bedeutet die Vielfalt von Leben, also es ist die biologische Vielfalt. Und laut Definition besteht das aus drei Säulen. Das ist natürlich die Vielfalt von Arten, das ist aber auch die Vielfalt von Genen, den Genpools, den Allelen. Weil was nützt uns das, wenn wir eine Art im Schutzgebiet noch künstlich am Leben erhalten, aber es findet kein Genaustausch mehr statt. Und drittens ist es die Vielfalt von Habitaten, die Biotopvielfalt. Und eigentlich ist das nichts anderes wie ein komplexer Begriff, wie das, was wir unter Natur verstehen und die Wechselwirkungen darunter. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt nur blinden Artenschutz betreibe, wenn ich zum Beispiel sage, der Kranich ist jetzt hier das heilige Wesen und das schütze ich jetzt, koste es, was es wolle, dann fallen andere Sachen ja schon hinten runter. Ne? Mhm. Also deswegen ist es immer wichtig, nicht nur einzelne Arten zu schützen, sondern ganze Prozesse zu schützen, ganze Ökosysteme zu schützen. Das ist sehr viel wichtiger.
Mhm. Genau, da in dem Zusammenhang arbeitest du auch zusammen mit dem Thomas Hörren und der wiederum beschäftigt sich viel mit Totholz, wobei wir bei den wertvollen Habitaten wären, weil das war zum Beispiel für mich auch ganz neu, das wusste ich gar nicht. Du hast in der Show gesagt, 10% der Insekten interessieren sich für unsere Blütenpflanzen und der Rest, der hat andere Vorlieben sozusagen oder Lebensgrundlagen. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeschaut. Und die Frage richte ich jetzt an dich. Was sind denn die anderen 90%?
Ja, du hast sehr gut aufgepasst in vielen Punkten. Da habe ich jetzt zum Wiederholen mal festgestellt. Also genau, es gibt 34.000 Insektenarten in Deutschland. Und der Thomas Hörren, das ist ja der Vorsitzende vom Entomologischen Verein Krefeld, die machen da gerade eine Paper zu, wovon ernähren sich Insekten, weil das gibt es so, glaube ich, noch gar nicht als Publikation. Die wird bald rauskommen. Und ja, nur 9% ernähren sich im Laufe des Lebens von Blüten oder von Nektar. Aber auch da muss ja mal das Gesamtpaket stimmen, weil was nutzt uns das, wenn die Imagines, also die adulten Tiere, ein bisschen Nektar haben, aber die Raupen keine Futterpflanze haben. Mhm. Ökologisch gesehen haben Insekten waren oft dieselbe Funktion, als würden wir Plastikblumen mit Zuckerwasser aufstellen. Gutes Beispiel ist da zum Beispiel der Buddleia, der Schmetterlingsflieder. Weil, ja, klar, kommen da viele Schmetterlinge hin zum Trinken, die Magnes, aber keine einzige Raupe kann sich davon ernähren. Mhm. Wie will die da ihren Lebenszyklus machen? Das wäre, als hätten wir, keine Ahnung, keine Kindergärten oder Schulen. Wie soll da ein System funktionieren? Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wovon ernähren die anderen sich? Die häufigste Ernährungsform von Insekten ist tatsächlich das Parasitoide. Das ist, also was ist der Unterschied zwischen parasitär und parasitoid? Parasitoid ist, wenn der Wirt getötet wird. Mhm. Also dass sie die häufigste Ernährungsform bei Insekten ist, zum Beispiel, dass sie zum Beispiel von dem Brut oder von dem Gelege von anderen Insekten ernähren und dann schließlich auch die Wirte töten.
Mhm.
Ja.
Krass.
Und dann ist natürlich das Prädatorische, also das Raubinsekten, die andere erbeuten, auch noch weit verbreitet. Aber ja.
Du stehst da wirklich voll ein für die Insekten und hast dir da auch ein Buch rausgebracht mit unglaublich schönen Fotografien von dem Fotografen, den ich jetzt vergessen habe.
Torben Danke heißt er.
Torben Danke, also Fotografien, die ich so auch noch nie gesehen habe, und auf der Kinoleinwand haben die auch unglaublich gewirkt. Und also du hast es auch genannt von Angesicht zu Angesicht. Das war für mich sehr eindrucksvoll. Und trotzdem, oder für alle, die es nicht gesehen haben, stellt sich vielleicht die Frage, ja, brauchen wir all diese kleinen Plagegeister überhaupt? Oder wieso sind die alle so wichtig, diese Insekten?
Naja, also wir leben ja eigentlich auf dem Planet der Insekten. 72% der beschriebenen Tierarten sind Insekten. Wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr. Das ist ja die sogenannte Dark Taxa, dass es fünfmal so viele Insekten gibt, wie man bisher es beschrieben hat. Und das sind, ja, Insekten gibt es einfach wahnsinnig lange. Das waren ja die ersten Lebewesen, die auch den Luftraum erobert haben, die fliegen konnten. Sie sind natürlich ganz wichtige Nahrungsquelle in dem Ökosystem für Vögel, wenn man daran denkt, bei der Nahrungspyramide. Also mehrere hundert, ich habe letztens eine Zahl gelesen, 500 Millionen Tonnen Insekten verzehren Vögel alleine im Jahr. So versucht man das zu schätzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gewagte Schätzung, aber da vielleicht im Vergleich dazu, in etwa so viel Fleisch verzehren auch die 8 Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt, wie Vögel, Insekten verspeisen. Also ein wichtiger Eckpfeiler für die Nahrungspyramide. Dann sind natürlich wichtige Destruenten, das heißt die Müllabfuhr, die den Boden aufbereiten. Letztens allein, wenn man die Mistkäfer wegnehmen würde in der Serengeti, würde man nach 3 Wochen bei der Knuwanderung knietief in der Scheiße stehen. Das ist ganz wichtige Aufräumarbeit machen die. Und dann ist es natürlich so, dass 80% aller heimischen Pflanzen auf Insektenbestäubung angewiesen. Also es würde ganz viele Nutzpflanzen, Obst und Gemüse einfach nicht mehr geben, weil das auf Insektenbestäubung angewiesen ist. Und auch der Sauerstoff, den wir hier atmen, der ist ja nicht vom lieben Gott gemacht, sondern es wird von Pflanzen gemacht. Und wenn es keine weniger Insekten gibt, dann wird auch der Sauerstoffgehalt dann weniger, weil es weniger Pflanzen gibt. Und so hängt das alles zusammen.
Ja, danke. Das war jetzt schon wieder was Neues für mich dabei. Wunderbar. Was wünschst du dir von der Welt von morgen?
Also ich wünsche mir gar nichts. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ne? Also ich denke, also ich bin ja immer ein gnadenloser Optimist. Dann muss ich jetzt doch nochmal den Karl Popper zitieren, den Philosoph, der hat ja gesagt, zum Optimismus gibt es keine sinnvolle Handlungsalternative, weil was bringt das, wenn ich den ganzen Tag mich im dystopischen Alarmismus suhle? Da macht sich nur so ein Defätismus breit, dass man denkt, alles ganz schlimm, ich kann nichts ändern. Oder auch so eine Ignoranz führt dazu, so, ja, die Spinner, das ist ja alles gelogen, bin ich anderer Meinung, und so eine Wissenschaftsverdrossenheit und so. Also, wir leben auf der Erde. Auf der Erde gibt es gewisse Naturgesetze. Das ist ganz einfach, ja. Wenn ich irgendwas hochnehme, es fällt immer runter. Das kann ich 3 Millionen Mal machen, das fällt immer nach unten, weil die Erdanziehungskraft da ist. Und so ist das auch in der Natur. Alles, was gegen die Natur geht, geht gegen uns Menschen. Das ist dumm, wenn wir das machen. Und wir Menschen, wir müssen das verstehen, wir müssen das begreifen, sonst sterben auch wir aus. Dass Arten aussterben, das ist ganz normal, das gehört zum Standardrepertoire der Evolution. Das hatte ich in der Biodiversitätsshow auch gesagt. Das Leben auf der Erde gibt es seit 3,8 Milliarden Jahren. Dass Arten aussterben, ist ganz normal. 99,9% aller Arten, die hier lebten, die sind wieder ausgestorben. Und wenn wir das nicht begreifen, dann wird auch die Menschheit irgendwann aussterben. Aber ich glaube daran, dass wir so schlau sind, das zu begreifen. Es ist nur die Frage, wie weh wird es tun? Das ist das Entscheidende. Und wir sehen hier gerade, ich meine, das ist ja gerade schon so ein Backlash, dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer in den Hintergrund reden, eine bewusste Ignoranz von wissenschaftlichen Fakten. Wenn man sich anhört, was der Trump da so von sich gibt, kann man sich ja nicht ausdenken in der Satire, wie man so Sachen sagen kann. Aber das ist ja nur temporär, weil es uns die Beine wegzieht und klein knüppelt. Das können wir nicht lange machen. Deswegen wird die Menschheit das wieder begreifen und wir werden in wenigen 100 Jahren darauf zurückdenken und sagen, Gott, oh Gott, was waren wir damals dumm? Wieso haben wir das getan? Wieso haben wir uns da selber so wehgetan? Ne? Wieso haben wir unsere Sucht nach dem täglichen Fleisch, gibt uns heute, und den fossilen Brennstoffen nicht besser in den Griff bekommen? Wieso? Jetzt haben wir die ganzen Schäden davon. Der Tag wird kommen. Aber es findet jetzt doch gerade eine wunderbare Gegenbewegung statt, wo immer mehr Leute das verstehen. Immer wo eine Bewegung ist, gibt es auch eine Gegenbewegung. Und also worauf ich... Was ich mir doch wünsche, ist, dass Leute wieder in Resonanz treten. Mit sich selber. Wer bin ich überhaupt? Was will ich auch? Überhaupt, dass man nicht Sklave dieses gesellschaftlichen und elterlichen Diktats ist, nicht dieser stumpfen Normopathie folgt, dass die Leute nur das glauben, was in der Zeitung auf der ersten Seite steht, sondern sich selbst eine Meinung bilden, kein betreutes Denken mehr. Das wünsche ich mir, dass man wieder in Resonanz mit den Mitmenschen gerät, vollkommen egal, wer das ist, weil die Wahrheit zeigt sich nur im Dialoge. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit unseren Mitmenschen in Einklang treten und auch wieder mit der Natur in Resonanz treten, dass wir das machen und reinfühlen. Es wird alles automatisch kommen, aber ich wünsche mir, je früher, desto besser, desto weniger weh wird es tun.
Schön. Und du bist ja auch nicht ganz untätig. Was sind denn deine aktuellen Projekte?
Meine aktuellen Projekte, ich habe, wie gesagt, das neue Buch ist jetzt draußen. Jetzt mache ich gerade mit der Universität Göttingen eine Vorlesung der Umweltbildung zum Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit und Naturerfahrung. Da habe ich natürlich keine Zeit zu, weil ich ständig unterwegs bin, aber ich fahre da übermorgen hin und nehme Vorlesungen online auf, die Studierenden sich dann anschauen. Ich mache jetzt für die UN Sachen. Ich bin jetzt gerade UN-Botschafter geworden. Ich mache die Mitmalaktion mit enkeltaugliche Landwirtschaft zum Thema Lepidoptera. Ich mache mit dem Jan Haft gerade einen neuen Film zusammen. Grandioses Grasland, der nächsten März in die Kinos kommt. Ich mache ein Naturerlebnisspiel, wo man draußen die Natur erfahren kann mit allen Sinnen. Das mache ich zusammen mit Gaia Games, die ganz tolle Spiele auch gemacht haben. Ecocon zum Beispiel, so ein Ökosystemspiel. Mache viele Auftritte. Die Festivalsaison geht jetzt los. Bin jedes Wochenende 3-4 Mal unterwegs und mache Lesungen, mache aber auch Naturschutzsachen hier vor Ort. Habe ich gerade eben noch eine Besprechung gehabt mit den Naturschutzorganisationen, was wir hier vor Ort machen können, dass man auch nicht nur labert den ganzen Tag, sondern auch mal die Ärmel hochkrempelt und selber was schafft. Das ist ja auch sehr beglückend und macht mir große Freude. Ja.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, was heißt ein Lepidoptera?
Lepidoptera ist der wissenschaftliche Name für die Ordnung der Schmetterlinge. Hm. Und das bedeutet so viel wie Schuppenflügler. Lepi ist Schuppen und Ptera ist Flügler. Es gibt ja Chiroptera, das bedeutet Handflügler, das ist die Ordnung der Fledertiere, also Fledermäuse gehören. Es gibt Coleoptera, das sind die Käfer. Und Lepidoptera sind die Schmetterlinge.
Okay. Jetzt würde mich noch interessieren, Dominik, hast du ein Lieblingsgericht?
Also ich koche gar nicht so gerne, muss ich sagen, weil ich bin da, glaube ich, immer zu perfektionistisch dafür. Da denke ich mir immer, das ist so, also mich reibt das auf, mich müht das auf. Da denke ich mir immer so, ach, dann ist es ja Schall und Rauch und morgen ist es ja wieder weg, das Kunstwerk. Das macht mich dann ganz nervös. Aber meine Frau Natalia, die kocht sehr, sehr gerne. die, also die, sie macht sehr, sehr viel Fermente. Das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Das esse ich sehr, sehr gerne. Also essen tue ich sehr gerne, das muss ich sagen. Mhm. Kochen nicht so gerne, aber essen tue ich sehr gerne. Also Fermente, ich bin großer Fermente-Fan, weil da nochmal ganz andere Geschmacksstoffe da drin sind. So fermentierter Knoblauch und Honig. Jetzt macht sie gerade irgendwas mit Magnolien, was sie da einlegt. Und
mit Magnolien?
Magnolienblüten, ja, ja.
Wow.
Also die macht ganz verrückte Sachen. Ansonsten musst du die mal interviewen. Die macht sogar Raupenscheiße-Tee. Die züchtet Raupen. Raupen fressen dann Pflanzen, die wir auffressen. Und dann wird das ja fermentiert quasi da drinnen. Und dann macht sie daraus Tee. Da macht sie mit der Universität Osaka ganz spannende Projekte und Forschungsprojekte zu. Aber um noch auf deine Frage zurückzukommen, was ist mein Lieblingsessen? Das kann ich beantworten. Das sind Trüffel. Also ich liebe den Geschmack von Trüffel. Einfach so Pasta mit Trüffel. Das esse ich sehr, sehr gerne.
Gut. Und dann hätte ich die letzte Frage jetzt an dich. Und zwar, wann hast du selbst das letzte Mal gestaunt?
Staune ständig. Ganz ehrlich, habe ich gestaunt bei einem Meeting mit dem NABU gerade eben. Die haben mich gefragt, ob ich bei mir auf den Grundstücken Stationen von einem Natursensibilisierungsrundweg implementieren würde. Und dann habe ich gesagt, klar, natürlich, was sind meine Aufgabenbereiche oder wofür muss ich sorgen? Und dann war die Antwort, ich müsste dann mit dafür sorgen, dass da niemand stirbt. Da sage ich, okay, da habe ich gestaunt. Ja, bin sehr gestaunt.
Ja, in Bayern sagt man, da hast du was eingebrockt.
Ja.
Genau.
Da habe ich gefragt, wenn einer schwer verletzt ist und so, wäre okay, nur sterben sollte keiner oder was. Das war eine überraschende Antwort. Weil ich dachte, ich muss da irgendwie sagen, wir müssen das neu streichen oder dass da kein Müll liegt. Aber ich gesagt habe, nein, wir müssen dafür sorgen, dass da niemand stirbt. Das ist okay.
Ja, super. Damit sind wir durch. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke euch.